Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitlhof.
Servus.
Heute mit dem Biogärtner Karl Ploberger.
Meine Frau sagt immer, du wirst Landeshauptmann einmal.
Seit Jahrzehnten zeigt uns der Fernsehgärtner den Spaß am Garteln und kennt wie kein Zweiter die Natur hier im Salzkammergut.
Zack, stand er plötzlich vor mir, damals Prinz Charles. Und dann hat er geschaut, ob sie, aha, Austrian Television, und gesagt, was machen Sie da? Sag ich, ja, wir gesehen haben, wo es nur ums biologische Gärtnern geht.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert.
Heute geht's raus in die Natur. Und das heutige Gespräch ist wirklich ein Highlight für mich. Ich freue mich total, weil es ein Freund von mir ist. Lieber Karl Ploberger, herzlich willkommen.
Ich freue mich auch.
Wir sind ja super Kollegen vom ORF, du auf ORF2, ich auf ORF1, kennen uns schon sehr lange, weil wir beide bei Radio Wien arbeiten. Das soll gleich mal offengelegt sein.
So ist es.
Und daher weiß ich schon ein bisschen was über dich. Trotzdem freue ich mich sehr auf dieses Gespräch und habe gleich eine ganz kritische Frage am Anfang. Oh ja. Was ist für dich die wichtigste Pflanze im Salzkammergut?
Die Schneerose.
Wirklich?
Das kam ja wie aus der Pistole jetzt geschossen. Man könnte ja meinen, du hast dich vorbereiten können. Konnte aber nicht.
Nein, aber es ist wirklich so. Weil ich sehr, sehr oft gefragt habe, ich liebe Schneerosen. Helleborus botanisch heißt die. Und diese Schneerose gibt es in hunderten Variationen. Und wenn man an Weihnachten denkt, als Christrose ist sie mittlerweile eine der meistverkauften Pflanzen. Und das ist so ein Superstar, der plötzlich entstanden ist. Früher hat es nur Weihnachtsstern gegeben, Weihnachtsstern und Weihnachtsstern, das war's. Und jetzt ist die Christrose. Wenn man schaut, rund um Weihnachten, auf einmal sind überall die Christrosen. Und die Christrose ist nichts anderes wie unsere heimische Schneerose. Wenn ich ins Weißenbachtal fahre, dann kommen die ab Ende Februar, wenn es ein bisschen wärmer ist, kommen die raus. Und im März, April ist alles schneeweiß. Das sind dann die Schneerosen.
Und somit müssen wir die Augen aufmachen.
Ja, in Zukunft. Und somit sind wir mitten im Thema. Du bist Biogärtner.
Der Nation.
Genau.
Der Biogärtner der Nation.
Weil du nicht nur im Fernsehen, im Radio, eigentlich auf allen Bundesländerradios, sondern auch in der Zeitung, in Büchern, überall, auf YouTube Ratschläge gibst und das seit Jahrzehnten, oder?
Eigentlich seit Jahrzehnten. Also wirklich, sage ich, professionell seit 35 Jahren ungefähr. 35 Jahren, wie ich zum ORF gekommen bin, da ist losgegangen. Ich habe jetzt erst bei der Zeitung gearbeitet, 7 Jahre beim Kurier. Da war ich so der Blut- und Mordredakteur.
Ja, naja, das Chronik.
Ist Chronik, ja, Chronik. Ja, in Wien, ja, ja. Und dann bin ich zum ORF gekommen in Linz, Radio Oberösterreich. Die ersten 2 Jahre habe ich gebraucht, sozusagen, um das Geschäft zu lernen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wow, mein ganzes Leben nur über schreckliche Dinge berichten. Und das ist halt leider sehr oft so im Aktuellen. Und ich denke, nein, das geht nicht. Und habe vorgeschlagen, ob ich nicht so eine Naturgartenserie machen darf. Weil mich privat das Garteln immer schon interessiert hat. Ich habe 6-jähriger Bub angefangen zum Garteln.
Aber woher kommt diese Leidenschaft? Das wäre natürlich unsere nächste Frage gewesen.
Boah, das ist sehr schwierig.
Als junger Bursch.
Weil es nämlich ungewöhnlich ist, als 6-jähriger damit zu beginnen, oder?
Ja, vielleicht eine, es hat vielleicht ein bisschen eine Geschichte. Mein Vater ist Tischlermeister und Bestatter in Vöcklabruck gewesen. Und durch die Bestattung sind wir immer zum Gärtner gekommen. Und das haben wir mitgefahren oft, wenn wir die Kränze geholt haben und die Dekorationen geholt haben. Für mich war der Tod sozusagen ein Teil des Lebens. Das ist so, was viele ja verdrängen, aber für mich ist das halt, ja, leider ein Teil des Lebens. Und dann bin ich in die Gärtnerei gekommen und dann in so ein Glashaus hineingekommen. Da sind 20.000 blühende Zyklamen, Alpenfeilchen. Das war eine Riesengärtnerei. Und der Gärtner, das ist auch wieder lustig, der hat 5 Töchter gehabt. Und mein Vater hat gesagt, ah, das war ja gar nicht so schlecht, ne? Der Gärtner und der Bestatter.
Das hat er zu dir gesagt, als 6-Jähriger.
Nein, das haben sie im Hintergrund, haben sie da, glaube ich, drauf gemacht.
Paktiert.
Ja. Die Vöcklabrucker. Ist aber nichts geworden, ja. Und da, sag ich immer, hat das Virus wahrscheinlich zugeschlagen, das Gartenvirus.
Was war denn der erste Garten, wo du dann gewirkt hast? War der bei euch daheim?
Ja, bei uns daheim. Ich habe wirklich mit 6 Jahren so die ersten Beete gehabt und mit 12 Jahren habe ich mein erstes Glashaus gebaut. Selber. Aus Holzlatten, von der Tischlerei, Plastikfolie, eine lustige Geschichte. Da habe ich im ersten Jahr habe ich so einen Petroleumofen gehabt und da habe ich drinnen die Pelargonien, die Geranien gezogen, wie sie in Österreich heißen. Die haben dann alle noch Petroleum gestunken. Petroleum und Zug raucht da drinnen. Und ich habe im Februar angefangen, da hast du harzen müssen. Und das war fürchterlich. Das zweite, dann habe ich umgebaut das Ganze. Dann habe ich einen elektrischen Heizlüfter eingestellt. Habe ich den ganzen Winter durchgekatzt mit dem Heizlüfter bis zur ersten Stromrechnung. Da habe ich Mama gesagt, ja, spinnst du?
Wird heute gar nicht mehr gehen.
Das wird überhaupt nicht mehr. Das wäre wahrscheinlich
Konkurs. Und das war in Vöcklabruck.
In Vöcklabruck.
Da bist du aufgewachsen.
Genau. Mein Glashaus war auf der Terrasse.
Unglaublich.
Wahnsinn.
Hast du das alleine gemacht oder hast du mit den Eltern gemeinsam gegattelt? War also das ein Faktor damals?
Es war, grundsätzlich habe ich sehr, sehr viel allein gemacht. Mein Vater war ungefähr genauso viel beschäftigt wie ich, also der Hans Dampf in allen Gassen, hat aber wahnsinnig gern gegattelt. Und wenn er Zeit gehabt hat, dann war er im Garten draußen. Und das muss ich auch, muss man dazu sagen, du sagst Biogärtner. Zu der Zeit war ich der absolute chemische Gärtner. Das war so die Zeit, wo nur Chemie hat da gegolten. Das war so in den 70er Jahren. Da hat man geglaubt, mit Chemie löst du alle Probleme. Und ein Freund von uns war ein Drogist und damals hat es ja keine Gartencenter gegeben. Das heißt, du hast die Pflanzenschutzmittel in der Drogerie gekauft. Mhm. Und der war gleichzeitig Organist. Und nachdem er für die Bestattung immer einen Organisten braucht, ist er fast jeden Tag zu einer Kleinstadt auf einen Kaffee gekommen. Und dann ist er gekommen, mein Vater hat auch Karl gehasen und gesagt, Karl, da das Flascherl, geh, bringe damit, da fällt alles sauber.
Aber da hätte ich gleich eine Frage, war das im Bewusstsein damals irgendwie drinnen, dass das falsch sein könnte?
Für mich am Anfang noch nicht. Mhm. Aber nach kurzer Zeit, das war gerade die Zeit, wo Zwentendorf dann losgegangen ist, wo ich angefangen habe, sozusagen mich engagieren in der Anti-Atom-Bewegung. Und dann habe ich ein Buch in die Hand bekommen, das hat geheißen Der sanfte Frühling. Der stumme Frühling, so heißt es. Und der hat beschrieben damals im Prinzip all das, was jetzt Thema ist, nämlich, dass wir mit unserer Chemie, mit unserer Art und Weise, wie wir leben, im Endeffekt die Erde zerstören. Und das habe ich gefressen, das Buch. Und dann kam das zweite Buch, das heißt Der Biogarten von der Marie-Louise Kräuter. Das war meine Bibel. Und dann das sage ich immer, das erwähne ich auch wirklich immer und überall. Und das habe ich meinem Vater gesagt, habe ich gesagt, du Papa, ich glaube, wir gehen jetzt auf den falschen Weg. Mhm. Ich sage, das ist ein Wahnsinn. Was wird das spritzen?
Circa.
Ja, 14, 13, 14, 15. Sag ich, das ist der falsche Weg. Und das ist das, was ich so bewundere, weil heute immer viel so, das ist ein Wahnsinn und das ist ein Wahnsinn und das können wir nicht ändern. Und er hat gesagt, Kalle, du hast recht. Mhm. Und mit einem Schlag haben wir aufgehört mit der Chemie, haben angefangen mit dem Kompost und gesagt, ja, du sagst das, was wir brauchen. Und wir haben alles umgestellt auf Bio, den ganzen Garten umgestellt. Und der war total begeistert. Am Anfang haben wir schon Schwierigkeiten gehabt, weil das ist immer so, wenn du einen Garten von Schwerchemie auf Bio umstößt, und explodieren auf einmal die Schädlinge. Nicht, weil alles irgendwie aus dem Gleichgewicht ist. Und auf einmal ist das losgegangen, dass das anders geworden ist. Dann haben wir mit Kompostpräparaten haben wir Kompost gemacht und so. Und das hat er sofort unterstützt. Und das sage ich immer, das sage ich vielen Leuten, die sagen, ich als Beispiel, ich mag kein Handy oder ich mag das nicht oder das nicht. Sage ich, nein, man muss neue Entwicklungen aufnehmen. Mhm. Und das ist etwas, was er gemacht hat. Und darum bewundere ich ihn wirklich sehr. Weil andere, ich kenne das von sehr vielen, die zu Hause gärtnern, vielleicht mit den Eltern oder Großeltern, die sagen, nein, das ändern wir nicht. Und ich sage, das war für mich toll.
In der damaligen Zeit gab es ja sehr viele Vorgärten, oder? Da hatten ja die Leute alles im Vorgarten, die Kräuter, teilweise das Gemüse, die Kartoffeln oder so weiter. Warum hat sich das eigentlich geändert?
Ja, das war schon Bequemlichkeit. Schau, da muss ich mal sagen, das war, auch meine Eltern waren also Nachkriegsgeneration. Die sind mit, ich sag wirklich zum Teil mit Hunger quasi aufgewachsen. Mhm. Meine Eltern nicht, weil es immer relativ gut gegangen ist, weil sie halt trotzdem am Land gelebt haben und da ist ein bisschen anders gewesen. Und da ging es um die Versorgung. Nichts anderes, nicht? Da ging es um die Versorgung und die wollten das haben. Und dann kamen die Jubeljahre, die Jahre der 60er, 70er, 80er Jahre, wo man gesagt hat, uns gehört die Welt, wir können mit Geld alles kaufen. Und dann hat man gesagt, das brauche ich nicht mehr. Mhm. Und dann wurde das weggeräumt und dann kamen die Koniferen und die Tuyen.
Ja, aber ist es nicht dein Glück, weil du uns jetzt sozusagen das Wissen wieder zurückbringst, das die Großeltern eigentlich alle hatten, oder?
Ja, meine Großmutter hat zum Beispiel einen riesen Gemüsegarten gehabt, die Bibioma. Die hat Händel gehabt, da war es Bibioma geheißen. Und die hat mir viel gelernt. Mhm. Die hat mir wirklich sehr, sehr viel gelernt.
Jetzt sind wir im Salzkammergut. Wie hat es dich eigentlich an den Attersee verschlagen?
Ja. Und ich bin ein Vöglerbrucker und wir den ganzen Sommer haben am Attersee verbracht. Mhm. Also wir waren immer am See, wir waren drüben in Paschalen, haben wir so einen Pachtgrund gehabt und wann immer frei war, sind wir da herum gewesen. Meine Frau ist aus Schürfling. Die habe ich in der Schule kennengelernt. Also wir kennen uns schon seit fast 40 Jahren. Mhm. Und diese Connection hat uns natürlich dann da hergebracht. Wir haben eine Zeit lang in Wien gewohnt, eine Zeit lang in Linz gewohnt und haben lang rund um Linz herum gesucht, irgendein Haus, weil ich wollte unbedingt ein Haus mit Garten wieder.
Natürlich.
Und das war damals vor 40 Jahren, war es uns einfach zu teuer. Mhm. Und da haben wir gesagt, nein, das geht nicht. Wenn wir das damals gekauft hätten, war das halt super.
Natürlich.
Aber das noch ist super. Ja. Du, es gibt ganz, ganz viele berühmte Villen und Häuser um den Attersee herum, aber ich glaube, deines ist fast eines der berühmtesten, weil man es ständig im Fernsehen sieht, oder?
Ja, es ist ja keine alte Villa, sondern es ist ein Neubau, das muss man immer dazu sagen.
Okay,
ja.
Es schaut aber nicht so aus, gell? Es
schaut nicht so aus.
Erzähl einmal ein bisschen was von dem Haus. Wie ist das entstanden?
Die Waldvilla.
Die Waldvilla Caroli.
Caroli. Also, wie kommt es eigentlich zu Caroli?
Das war der Papa. Aber vielleicht zwei Schritte zurück. Wir wollten ein Haus bauen und der Vater einer lieben Freundin von uns war Architekt, ein Everdinger. Und ich habe gesagt, so, wir brauchen einen Plan. Und der hat für seine Töchter, der hat mehrere Töchter gehabt, hat wunderschöne Häuser gebaut und die haben uns recht gefallen. Und ich habe gesagt, ich möchte ein Haus, wo ich nicht an der Fassade erkenne, in welchem Jahr das gebaut worden ist. Weil wenn man so durch die Landschaft fährt, da kannst du genau sagen, aha, das war 60er Jahre, Violetta nicht, dann kommt das. Jetzt sind wir gerade in der Schuhkistelphase.
Ja, naja, schon relativ so lang, was, gell,
aber ja, stimmt. Ja, aber es wird wieder anders, wird irgendwann ist wieder ganz anders. Und dann kann man sagen, das kann ich nicht mehr anschauen, das ist ein Wahnsinn, das ist fürchterlich. Ne? Und ich habe gesagt, nein, ich möchte so ein Haus, wo ich nicht an der Fassade erkenne. Und ich habe gesagt, weißt du was? Dann bauen wir ein Salzkammergusshaus. Aber so, dass es nicht kitschig ist, weil du musst ja aufpassen, wenn du sowas nachmachst. Und dann sind wir durch das ganze Salzkammergut gefahren, von Ischl angefangen bis aus See hinein, haben wir uns überall Häuser angeschaut, Fotos gemacht, dann hat er die ersten Pläne gemacht, mit so zwei Türmchen und Veranda dazwischen und alles. Ich habe gesagt, ja, das schaut aber groß aus. Ich sagte, ja, das sind 600 Quadratmeter Wohnfläche. Ich habe gesagt, nein.
Ist wenig.
Ja. Und dann haben wir uns das alles geschrumpft und dann ist ohne Türmchen mit so einer Holzveranda übrig geblieben. Und das war jetzt die Geschichte mit der Caroli. Dieses Haus hat ganz ähnlich ausgeschaut wie das Elternhaus von meinem Vater.
Und unabsichtlich?
Nein, ich habe es schon im Hintergrund gehabt, aber nicht eigentlich so bewusst. Mhm. Und er hat es dann gesehen und gesagt, ja Karl, das ist ja wieder haben. Das ist eine Waldvilla. Und dann sind wir, ich habe wirklich sehr, sehr viel da selber gemacht. Wenn man eine Tischlerei gehabt, die Bauernstube, wo wir da sitzen, habe ich selber gemacht. Und die Küche habe ich selber gemacht. Und ich war ziemlich geschlacht. Und ausgeschaut habe ich wieder Gandhi. Ich habe nicht mehr Rippeln gehabt, weil ich wirklich Frühdienst, Radio, dann in die Tischlerei. Und dann irgendwie war uns das Haus dann viel zu groß. Zuerst 50 Quadratmeter Wohnung und dann auf einmal ein Haus. Und wir waren am Anfang total unglücklich. Und gesagt, das ist alles viel zu groß, das ist ja Wahnsinn. Jeder hat gefragt, was ist das für Haus? Und also fürchterlich. Und dann sind wir drei Tage weggefahren und gesagt, ich würde das jetzt nicht mehr sehen, ich brauche eine Distanz. Und wenn wir zurückkommen, hängt das Schüttel um. Hat mein Vater montiert, Waldvilla Caroli. Und das Caroli war seine Idee, Karl und Uli.
Und ab dem Zeitpunkt war es ein Zuhause.
Ja, genau. Und dann war es unser Zuhause. Am Anfang wollten wir es nur abmontieren, weil jeder gefragt hat, was heißt Caroli? Und Goschert, wie ich bin, habe ich immer gesagt, das ist der römische Gott der Neugierde.
Wer hat es geglaubt?
Nein, die meisten haben sich dann auskennt. Nein, die meisten haben sich dann auskennt, man fragt nicht alles. Und dann will ich nur neugierig sein. Ne?
Das Spannende an der Waldvilla ist aber eigentlich das Drumherum auch, oder?
Ja, 2.500 Quadratmeter.
Ich glaube, deswegen kennen die Leute das. Gell?
Ja.
Ich sage mal, war das so wichtig beim Kauf, dass der Garten groß ist?
Ja, das war so. Wir haben, also das waren drei Parzellen, die haben einer Tante von meiner Frau gehört und die waren zum Verkauf. Und dann habe ich gesagt, hat meine Frau gesagt, okay, wir nehmen die untere Parzelle. So, ich Stöcken reingehaut, Plan gemacht, dort kommt der Teich, da kommt das Glashaus, da kommt das, da kommt das. Ich sage, Uli, das ist super, aber das Haus hat nicht Platz. Dann haben wir uns geeinigt auf zwei Parzellen und letztlich sind es dann doch drei geworden. Und dann haben wir so im Nachhinein haben wir das halt dann irgendwie abgestottert.
Du hast rundherum jetzt ja schon mehrere Glashäuser, oder?
Nein, eines. Ein großes. Ich habe vorher hab ich wirklich zwei gehabt, eben. Aber die sind selbstgebaut gewesen aus Holz, ja. Und die sind nach einer gewissen Zeit einfach kaputt.
Ah.
Und vor mittlerweile 13 Jahren, habe ich ein großes Glashaus jetzt mit 50 Quadratmeter und zwei Temperaturzonen und werden so temperiert, dass ökologisch und ökonomisch vertretbar ist.
Was wächst da drin?
Also es sind sehr, sehr viele Palmen drinnen, Zitrus drinnen. In einem Teil, wo es ein bisschen wärmer ist, habe ich eine Sammlung von Pelargonien. Das sind 300 verschiedene Pelargonien. Er ist Sammler. Jäger und Sammler.
Aber auch Gemüse zum Beispiel?
Gemüse sind davor im Garten. Im Glashaus habe ich kein Gemüse, das ist meistens zu heiß im Sommer. Aber ich habe davor einen Gemüsegarten und da gibt es alles.
Da holt sich das, was ihr selber braucht.
So ist es, ja.
Ich habe gelesen auf der Homepage, man kann auch Führungen machen durch den Garten.
Ja, aber eigentlich jetzt nicht mehr.
Jetzt gar nicht mehr.
Nein, das gibt es nicht mehr. Nein, das nicht mehr. Das haben, wir haben 25 Jahre lang jeden, ich sage mal, Samstag Führungen gehabt, meistens immer mit Bussen. Und haben um die 20.000 Leute durch den Garten geschleift. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir dann gesagt haben, so weißt du was aus, das machen wir nicht mehr. Das waren Massen. Da sind an einem Tag 200 Leute gekommen, die haben uns alle versorgt worden von meiner Frau mit Kaffee und Kuchen. Vier verschiedene Kuchen hat es für jeden gegeben. Ja, es war wirklich eine, es war lustig und es waren immer liebe Leute und es war immer klasse und es war immer ein Spaß. Aber irgendwann haben wir gesagt, so aus, jetzt machen wir es nicht mehr. Jetzt mache ich nur mehr Seminare an vier Tagen und ich sage mal so Spezialgeschichten, dass ich sage, okay, ich verlose, weil immer irgendwelche Preise verlangt werden und verlose quasi so Gartenbesuche. Mhm. Und da sind aber im heurigen Jahr, glaube ich, an die 50. Also
immerhin noch.
Gibt es halt noch immer.
Und du drehst natürlich auch viel hier.
Genau. So
fotografieren für die Bücher,
genau,
für das die Zeitungen.
Also, genau. Also ich mache zum Beispiel für Oberösterreich heute, macht man jede Woche ab dem Frühling bis zum Herbst einen Gartentipp. Mhm. Fast immer aus dem eigenen Garten. Mhm. Also das heißt, jedes Winkel vom Garten kennen eigentlich sehr viele.
Mhm. Hast du Veränderungen in der Natur festgestellt in den letzten Jahrzehnten im Salzkammergut?
Absolut. Also ich sage mal, ich wohne wirklich eigentlich seit der Kindheit da im Prinzip. Aber die erste wesentlichste Änderung, der Attersee ist wärmer geworden.
Mhm. Generell wärmer?
Na sicher, weil man früher gesagt hat, im Sommer, der Attersee hat 18 Grad, so haben wir gesagt, war super. Mhm. Ja, jetzt ist es zum Boden. Dann war drei Tage Sonne und gesagt, wow, ist das ein Sommer. So, und was ist jetzt? Jetzt haben wir sechs Wochen durch Sonne. Der See hat 24, 25 Grad. Das ist völlig anders geworden. Wirklich völlig anders geworden. Mhm. Das Zweite, und das ist noch augenscheinlicher, es gibt fast keinen Nebel mehr bei uns.
Der stimmt 100%.
Wenn man das früher hernimmt, dann haben wir gehabt von November bis Ende März Nebel. Mhm. Da hat es überhaupt keine Sonne gegeben. Und das ist fast vorbei. Mhm, es gibt stimmt. ganz wenige echte Nebeltage, aber du hast früher die Hand vor den Augen nicht gesehen.
Mhm, ne? Das stimmt, ja. Und bei den Pflanzen?
Bei den Pflanzen merkt man es noch nicht so. Nämlich nicht so, dass man sagt, es ist wirklich so, dass etwas nicht mehr da ist. Ja, was, ich meine, in den Niederungen ist zum Beispiel, da neben uns war ein Fichtenwald weg.
Tatsächlich?
Der ist komplett weg. Komplett weg, weil der Burkenkäfer einfach zuschlägt. Mhm. Weil die Bäume einfach zu wenig Wasser haben.
Mhm. Die können sich nicht selbst. Das hängt alles so sehr zusammen, dass man das wirklich auf die Erwärmung zurückführen kann.
Naja, das, was viele noch nicht wissen, der Burkenkäfer, den hat es ja immer gegeben. Nur er hat keine Chance gehabt gegen die Fichte, weil die haben sehr viel Harz. Nur Harz brauchen die Bäume, um das zu produzieren, Wasser. Mhm. Und wenn sie kein Wasser haben, können sie kein Harz produzieren, so jetzt kann der bohren. Jetzt kann er bohren, weil die Bäume einfach keine Wundheilung haben. Mhm. Und damit greift er um sich.
Insofern merkt man aber dann doch, dass
man schon.
Der Regen fehlt, oder?
Nein, der Regen fehlt, ja. Mhm. Obwohl es ja interessant ist, wenn man zum Beispiel manche Jahre hernimmt, also jetzt zum Beispiel das 23er Jahr, wir haben insgesamt mehr Niederschlag, allerdings zu unregelmäßigen Zeiten. Früher war das relativ regelmäßig, habe ich da Sommer, wenn ich hernehme, es war drei Tage schön, dann hat es geregnet. Und wenn es bei uns geregnet hat, dann hat es um Wochen geregnet. Nein? So, und das gibt es nicht mehr. Mhm. Sondern es gibt Gewitter, wo du denkst, oh Gott, jetzt geht die Welt runter. Es Wasser über Wasser.
Mhm. Dass die Menge dann auch nicht aufnehmen kann.
Genau, ja. Und die Menge ist zwar im Endeffekt mehr geworden, aber so unregelmäßig oder so viel auf einmal, dass es einfach für den Boden nicht wirklich ideal ist.
Muss man deshalb einen Garten anders anlegen?
Ja und nein. Ich sage, das Wichtigste ist, und das ist das, was viele einfach nicht kapieren, Bäume. Der Schatten ist das Wichtigste. Ja.
Ich strahle jetzt, weil wir gemeinsam ein Projekt haben bei mir auch, ums Haus rundherum mehr Bäume zu setzen und ich finde das großartig.
Ja, das kapieren wirklich viele Leute noch nicht. Die sagen immer, na, das macht Laub und das macht dann Schmutz und was immer so. Es kommen ja viele, kommen zu mir und sagen, können Sie mir einen Tipp geben für einen Baum, der keinen Mist macht? Dann sage ich, mit solchen Leuten spreche ich. Nein, Mist macht der Mensch, aber Laub ist der wesentlichste Rohstoff.
Eben.
Und daher keine Panik vor Bäumen. Mhm. Das ist es.
Aber das heißt, du rächst das Laub nicht weg, sondern du lässt es auch in deinem Garten. Du hast viele Bäume draußen.
Ja, ja. Ja? Und ich habe wirklich viel Laub. Also vom Rasen kommt es weg, von den Wegen kommt es weg. Da habe ich auch, aber jetzt manche wahrscheinlich aufschreien, einen Laubbläser, weil das ist super. Aber passiert nichts mit Laubbläser. Der Lärm macht er für die Viertelstunde. Aber ansonsten ist der einfach super, weil der räumt es komplett weg. Mhm. Und die Viecheln, die purzeln weg mit dem Windstrom und das war's. Und liegen dann unter der Hecke mit dem Laub und können dort gedeihen. Und unter dem Laub sind nicht die Schnecken, wie viele glauben, die sind auch dort, aber die Gegner der Schnecken sind dort.
Die sind viel wichtiger,
ja,
oder?
Die sind ja.
Du, was darf in einem Garten im Salzkammergut nicht fehlen?
Was darf nicht fehlen? Nein, Gemüse. Also ich sage, alles was Gemüse und Kräuter betrifft, das gehört unbedingt dazu. Und dann natürlich schon Blumen. So ein typischer Bauerngarten, so wie es früher gegeben hat, das ist auch das, was die Leute jetzt wieder wollen. So diese bunte Vielfalt.
Mhm. Vom Flugs an. Pflanzen, gell? Ja, ja. Ich kann mich erinnern, bei der Oma, Blumen 1,5 Meter hoch. Nein, herrlich.
Weißt du, was mir da gerade einfällt? Die berühmten Klimt-Bilder.
Ja,
sowieso. Jean Klimt hat doch eine Farbenpracht gemalt.
So, hier Bauerngarten.
Genau.
Ding, ja,
die ja faszinierend ist. Ja. Genau. Und diese Bilder hängen jetzt um Millionen in New York.
Ja, leider doch bei uns nicht.
Ja. Ich hab schon gesucht an der Wand.
Das sind nur unsere Hinterklausbilder. Die habe ich gemalt. Weißt du das?
Tatsächlich.
Ja. Die da, das habe ich gemacht, das habe ich gekriegt.
Aber sie schauen alt aus, gell?
Ja, die schauen alt aus, so wie ich.
Ja. Ich hätte nur eine Frage, ganz kurz, weil wir sind ja ein bisschen bekannt dafür, dass wir hin und her springen.
Genau.
Ich habe immer noch dieses Bild von dir vor Augen, wie du im Sommer an den Attersee fährst, wahrscheinlich mit den Freunden und so weiter. Hobbys teilt man ja an sich, gerade in der Zeit. Hast du irgendwelche Freunde gehabt, die auch das Gatteln als Hobby gefunden haben, vielleicht sogar durch dich? Nein. Hast du damals schon Leute inspiriert?
Also damals in der Schulzeit haben alle gesagt, soll ich sagen, wie es war?
100%.
Der hat einen Vogel.
Tatsächlich.
Ja. Und das ist so lustig gewesen, weil alle sind, weiß ich, Fußball oder Tennis oder was auch immer oder Segeln. Und ich war halt im Garten. Ich war wirklich im Garten. Muss man dazu sagen, ich habe ein zweites Hobby gehabt, was mich wirklich in die Natur auch hinausgebracht hat. Das war das Fotografieren. Mhm. Und das hat mich im Endeffekt dann zum Journalismus gebracht. Muss ich auch das sagen. Ich habe damals als 12-Jähriger, 13-Jähriger schon fotografiert für eine Lokalzeit, die hat geheißen Vöcklerbrucker Wochenspiegel.
Gibt's nicht mehr. Ja,
den gibt's nicht mehr, jetzt heißt Rundschau. Und für die habe ich schon fotografiert, wann irgendwo eine Zebrastreifeneröffnung war oder ich weiß nicht was, oder ein Verkehrsschild in Betriebnahme und wie das jetzt etwas so Lokalzeitungen ist. Und das habe ich alles fotografiert. Und der damalige Chefredakteur hat gesagt, du, die Fotos sind super, aber du musst mal einen Text machen. Und dann, weißt du, als 14-Jähriger bist du dann irgendwo, wo schreibe ich da, nicht? Und dann habe ich irgendwas geschrieben und habe gesagt, ja, das passt schon ein bisschen was anderes, so und so. Und mit 16 war ich dann dort das erste Mal so als Volontär und habe dort einen Monat lang für die Lokalzeitung gearbeitet und so ist die journalistische Karriere daraus geworden.
Warst du vielleicht bekannt als der Bursch, der die schönsten Blumen zu Dates mitgebracht hat?
Nein, das habe ich gar nicht gemacht.
Hast du gemacht? Na, gute Idee
eigentlich. Ja, wobei es sehr schwierig war. Ich bin ja quasi von meiner Frau gefangen worden. Weil ich habe schon mitgekriegt, dass ich sehr, sehr viel gemacht habe. Also Gärtnerei habe ich gehabt und fotografiert habe ich und für Zeitung habe ich gearbeitet und so weiter. Und dann habe ich einmal ein Jahr wiederholt in der Schule. Und das war aber das Glück, weil in dieser Klasse, in die ich dann hineingekommen bin, saß meine Frau.
War es lieber auf den ersten Blick?
Bei ihr, bei mir nicht, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Und
sie hat, ja, 7 Jahre später.
Ja, nicht ganz 7 Jahre, aber 2 Jahre später. So wird erzählt von ihr.
Ja.
Ich kam herein in einer engen weißen Hose und ein enges weißes Leiberl und sie hat mich gesehen und gesagt, das ist er.
Tatsächlich?
So.
Mit 16?
Ja, mit 16
Jahren.
Ja, 17 Jahren. Und seither, und daher habe ich nicht viele Dates gehabt. Mhm. Ja.
Teilt sie das Hobby? Für die Natur, für den Garten?
Ja und nein. Sagen wir so, meine Frau ist fürs Dekorieren zuständig. Das sieht man ja da im Haus überall. Die macht das. Also was Pflanzen betrifft, hat sie nicht wirklich so den ganz grünen Daumen. Sie hat zwar genaue Vorstellungen, wie was sein muss. Zum Beispiel zu ihrer Pensionierung hat sie sich ein Beet gewünscht, nur in Weiß. Also ich habe das dann gepflanzt. Und das ist jetzt ihr Beet und das ist wirklich also ihr Juwel. Mhm. Und das behandelt sie dann ganz, ganz vorsichtig. Alles andere ist immer so irgendwie. Wenn ich heimkomme nach 10 Tagen, wenn ich wieder mal unterwegs bin, was alles welk ist, dann sage ich, das hätte gegossen. Und dann sagt sie, ja, das ist deins. Also das strickt drin. Und fürs Ernten ist zuständig.
Okay, da hilft sie zusammen.
Ja, genau.
Du hast Stichwort Reisen angesprochen. Du bist viel unterwegs und schaust dir Gärten an. Gibt es solche Gärten im Salzkammergut, wo es sich lohnt, dass man vielleicht aus dem Ausland herkommt und die anschaut?
Sehr viele.
Gibt es sowas bei uns auch?
Ja, sehr viele. Also, ich brauche nur Ischl hernehmen, die Kaiservilla, den Kaiserpark. Ist sicher, ich sage mal, wahrscheinlich der bekannteste Garten hier bei uns im Salzkammergut.
Sicher. Weil die Kaiserfamilie gesammelt hat, oder?
Weil es gesammelt hat und weil es halt nach einem englischen Landschaftspark gestaltet wurde. Mhm. Und es hat ja dort einmal eine Landesgartenschau auch gegeben, ganz bewusst. für die bin ich mehr zuständig. Und da habe ich gesagt, das muss man erhalten. Und das ist natürlich etwas, so einen Garten zu erhalten, der in die Jahre gekommen ist, das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich Aufwand und Geld. Und das hat man damit geschafft, dass es dann wieder für die nächsten Jahrzehnte gesichert ist. Also den würde ich einmal auf jeden Fall ganz oben anstellen. Und dann gibt es schon noch ein paar Privatgärten, die ich jetzt nicht nennen will, aber die wirklich schön sind und die ich auch überrede, manchmal sage ich, macht's doch einmal die Türen auf, so wie ich. Das war ja, warum man das macht, einmal als Vorbild. Und es gibt eh einige, die so Gartentüren öffnen. Ist aber in Österreich nicht so üblich wie in England. In England ist das gang und gäbe. Da gibt es 3700 Privatgärten, die Gartentüren öffnen. Mhm. Vom Minister angefangen bis zum Arbeiter.
Mhm. Nervt es dich manchmal, wenn dich Leute erkennen und sofort Gartenfragen haben, oder geht das?
Nein, mittlerweile. Ich sage immer so, wenn sie mich nicht mehr fragen, dann kann ich aufhören. Das ist, aber es ist egal. Gestern bin ich einkaufen gegangen, kommt einer her und sagt, Weiner Grozirk, das ist die Begrüßung.
Ja, genau.
Weiner Grozirk.
Das ist, aber das sind Leute, die du noch nie gesehen hast.
Nein, die habe ich noch nie gesehen. Ja, nie gesehen. Und der hat einen Weihnachtsstern gehabt und der Weihnachtsstern ist verblüht und den hat er jetzt zurückgeschnitten und jetzt fängt er an zum Treiben und was er jetzt tun muss. Und ich gesagt, ja, das. Na, danke vielmals. Es ist alles so schön, was sie machen.
Das heißt, du redest da mit den Leuten, ist du selber, nimmst dir die Zeit.
Ja. Wirklich, super. Ja. Meine Frau sagt immer, du bist Landeshauptmann einmal. Weil es ist, weil ich grüße alle und jeder kennt mich irgendwo oder viele kennen mich, sagen wir mal so. Und ich weiß aber nicht, kenne ich den wirklich oder kenne ich nicht und daher bin ich zu allen freundlich.
Aber das Tolle ist, du gibst dir dein Wissen wirklich auch sehr gerne weiter. Du hast ja ganz viele Bücher geschrieben. Wie viele sind es?
24 sind es. 24 Wahnsinn. Bücher. 24
unglaublich. Bücher. Lauter Ratgeber für den Garten zu Hause.
Ja, genau. Das erste Buch, das war das erfolgreichste, das hat geheißen, der Garten für intelligente Faule.
Für intelligente Faule,
ja. Für intelligente Faule, ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine lustige Geschichte. Das Buch ist in einem Verlag in Österreich herausgekommen, im Agrarverlag. Und da gab es in dem Moment, wo das herausgekommen ist, das ist jetzt aus fast 30 Jahre, heiße Diskussionen, wirklich wenige Tage vor dem Erscheinen, na, das Buch können wir nicht so nennen, weil wir dürfen doch niemanden als faul bezeichnen. Ich sage, ihr seid doch blöd. Aber ich sage, das ist ja ironisch gemeint. Intelligente Faule, also ja, mit natürlich. Der Natur, nicht gegen die Natur. Und es war dann eine österreichische Lösung. Der damalige Verlagsleiter hat dann gesagt, ja, okay. Also, ich habe es nicht gewusst.
Kein Problem. Und ist ein Bestseller geworden, oder?
Ja, genau. Mhm. Ja, sind die ganzen Bücher zusammen, die haben das einmal zusammengerechnet, sind so um die 700.000, 800.000 Exemplare.
Aber das heißt, man merkt schon, der Garten, die Natur, das ist schon ein Thema bei den Leuten.
Absolut. Ja. Es ist, wie ich begonnen habe, vor 40 Jahren bei Radio Oberösterreich mit den ersten Gartentipps, da haben alle geglaubt, ich bin 80 plus. Weil du hast ja nur die Stimme im Radio, ne? Und dann haben alle geglaubt, na, der ist 70, 80, irgend sowas. Und dann haben sie gesagt, hä, du bist ja jung, du bist 30 Jahre, warum machst du da jetzt meinen Garten? Und auf einmal sind viele junge Leute, die es gern gemacht haben, haben sie dann quasi hinterm Vorhang hervorgetraut. Weil das war halt nicht so en vogue damals.
Aber früher dann doch, weil ich kann mich erinnern, da gab es doch ganz viel so Grauhäuter-Weiber, jetzt nicht gemeint,
aber nicht junge Leute. Aber nicht junge Leute. Eben, ja. Das meine ich, aber das war das Besondere, dass junge Leute sich plötzlich herausgetragen und gesagt, wow, das Thema Garten war immer präsent. Das war immer und das ist ja das, was ich immer sage, die alten Leute, unter Anführungszeichen, gehöre ich schon dazu, die sind die einfach, die viel Erfahrung haben. Ja. Und darum schätze ich die so.
Ja, eben. Aber dieses Wissen weiterzugeben, ist es ja wirklich wert, genau, oder? Ja,
so ist es.
Das ist ja wahnsinnig viel Arbeit da rundherum, was man da sieht. Sehnst du dich manchmal dann noch, dass den Garten irgendwann nicht mehr gibt?
Du bist ja eigentlich schon disqualifiziert, weil wer jemand zu mir sagt, es ist Garten, ist Arbeit, ist schon kein Gartler.
Mit solchen Leuten rede ich gar nicht.
Mit denen rede ich gar nicht.
Es ist Liebhaberei. Genau.
Nein, weißt du, was ich immer vergleiche, so, nachdem ich ein Läufer bin. Wenn jemand zum Beispiel einen Marathon vorbereitet, ist das Arbeit. Nein, der sagt, ich muss trainieren, ich muss das machen, das machen, ich muss das machen. Und der redet nie über Arbeit. Aber wir Gartler müssen über Arbeit reden. Ist genau dasselbe. Der macht das aus einer riesen Leidenschaft heraus, das Marathonlaufen. Und ich mache das Garteln aus einer riesen Leidenschaft und daher ist keine Arbeit. Wenn jemand sagt, der Garten ist Arbeit, dann soll er sich eine Wohnung kaufen. Dann soll er kein Haus haben.
Nicht? Aber glaubst du nicht, dass das für die meisten dann doch als Arbeit empfunden wird? In unserem Vorgespräch hast du zum Beispiel erzählt, dass du wahnsinnige Zuschriften hast von März bis Juni und dann flaut das Interesse schon langsam ein bisschen ab wieder und die Gärten trocknen aus.
Ja, nein, das ist eine Frage, wie ich es angehe. Aber ich kenne das wirklich sehr, sehr viele, die mit großem Enthusiasmus etwas beginnen und dann kommen sie drauf, halt, es ist Mühe. Und der Garten will den Gärtner täglich sehen. Das ist sozusagen die Botschaft. Und das muss man akzeptieren. Und das ist so wie beim Laufen. Wenn ich nicht konsequent laufe, wenn ich nicht konsequent trainiere, dann werde ich den Marathon nicht schaffen. Oder jedenfalls nicht in der Zeit, in der ich es eigentlich vorhabe. Und genauso ist beim Gateln. Das Gateln ist wie ein Marathon.
Mhm. Du bist natürlich auch wahrscheinlich oft in der Natur hier unterwegs, im Salzkammergut. Was sind so Flecken, die du Leuten, die das Salzkammergut besuchen, absolut empfehlen würdest?
Also der Hausberg, der Vöcklabrucker ist der Hoglecken.
100%.
100%ig, ja, das sind lauter, die kennen. Das war der Berg, wo ich als junger Mensch immer aufgegangen bin und den ich nur immer sehr schätze, weil du gehst so schnell und du bist so schnell oben und bist
in einer anderen Welt
und ist total alpin. Mhm. Ja. Und das Zweite, ein wirklich verstecktes Juwel am Südende des Attersees ist der Egelsee. Das ist wirklich ein Idyll. Das ist so schön. Und wenn man ein bisschen eine Ahnung hat von Pflanzen, wenn man dann sieht, dass da der Sonnentau, diese Fleisch- oder insektenfressenden Pflanzen dort wachsen, ein absolutes Juwel. Und das ist ein kleiner Spaziergang von Unterach auf zum Egelsee. Und das ist für mich so ein absolutes Fleckerl, wo ich gern hingehe.
Kann es dann passieren, dass du Setzlinge mitnimmst und in deinen eigenen Garten einsetzt?
Damals habe ich es gemacht.
Und darf man es überhaupt?
Darf man nicht. Und sage, ist auch ein Blödsinn, absoluter Blödsinn, nein, weil es bringt auch nichts. Heute weiß ich, dass man das Gott sei Dank alles kaufen kann. Und wenn ich es irgendwo sehe, dann sage ich, okay, genau das probiere ich mal aus und kaufe mir es. Mhm. Es gibt Gärtnereien, die das bewusst vermehren und dann kann ich mir es kaufen.
Aber machst du das Gegenteil? Gehst du mit einem Müllsack durch den Wald und sammelst Müll ein, weil du dir denkst, die arme Natur?
Nein, das tue ich nicht. Das mache ich nicht. Nein, ich habe zwar schon einmal gesammelt, weil da hat es auch schon Sammelaktionen gegeben, aber ich bin so schwer beschäftigt, dass ich gar nicht weiß, wann ich das machen sollte, muss ich ehrlich sagen. Da muss ich dann schauen, dass ich im eigenen Garten wieder auf klar komme.
Sag mal, wenn du die Augen zumachst, wie schmeckt das Salzkammergut für dich? Was kommt da sofort in den Sinn? Was ist die Speise, die einfach exemplarisch für
Speise?
Diese Region? Wie schmeckt das? Ja, genau.
Bah, nein, das ist Fisch, würde ich sagen.
Ja?
Ich glaube schon.
Was ist dein Lieblingsfisch?
Ein Fisch. Alles rund um den Attersee, da gibt es ja in alle möglichen, aber ich würde sagen, der Fisch. Und ansonsten, wie schmeckt der Salzkammergut? Das ist schwierig. Riechen dort im Sommer noch Benzin, weil so viele Autos da sind. Aber rund um den Attersee vor allem, ja.
Aber was isst du am liebsten aus deinem Garten?
Gemüse. Ich mag alles. Also wir essen wirklich wahnsinnig viel Gemüse.
Zum Beispiel?
In allen Varianten. Ich mag zum Beispiel wahnsinnig gern Spaghetti mit so einem Gemüse-Sugo. Das ist so mein eigenes Rezept.
Also Tomaten, Paprika.
Genau, du musst zuerst also Öl erhitzen, dann tust du ein bisschen an Zwiebel anrösten, dann tust du Karotten rein, dann tust du Sellerie rein, dann tust alles mögliche an Kräuter rein, das Ganze ein bisschen pürieren. Und dann viel Sugar natürlich, Tomaten-Sugar dazu und das drauf auf die Spaghetti und ein Parmesan. Oh, gut.
Unglaublich, jetzt haben wir das erste Rezept
bekommen. Machst du auch Sachen ein oder so?
Ja,
oder?
So, machen wir schon. Tomaten-Sugar machen wir.
Selber,
genau. Da haben wir so einen Einkochtopf und was machen wir noch? Das ist im Prinzip, da holt mir meine Frau dann immer dazu, sie macht das alles, bereitet das vor. Aber es ist ja halt immer eine Überernte bei vielen und viele Sachen frieren wir einer.
Habt ihr Obst da draußen?
Ja, Obst haben wir auch. Ja, Beeren zum Beispiel sehr, sehr viel.
Also macht ihr Marmeladen?
Machen wir nicht viel, weil man keine Marmelade essen. Interessanterweise. Ich mag schon Süßes. Also meine Frau ist eine begeisterte Mehlspeisköchin. Aber so intensiv Süßes mag ich nicht. Und ich mag zum Beispiel zum Frühstück nichts Süßes. Und da war die Marmelade bei vielen wichtig. Und das brauchen wir nicht. Daher, die einzige Marmelade, die wir wirklich machen, ist eine Marillenmarmelade. Allerdings leider nie aus dem eigenen Garten in den letzten Jahren, weil einfach die Spätfröste immer die Marillen abfrieren lassen.
Aber das heißt, du hättest das probiert?
Wir haben schon tatsächlich viel Marillen geerntet. Mhm. Ja, aber das ist zum Beispiel auch eine Änderung im Klima, dass im Mai, Ende April, Anfang Mai, nur mal so kalt wird und da frieren so viele Sachen.
Ja, dasselbe Problem hat ja die Wacher auch. Ne?
Ja, genau.
Eben. Unglaublich, was dein Garten alles bringt. Jetzt muss ich dich was fragen, wenn dieser ganze Job irgendwann einmal dir zu viel wird oder du sagst, jetzt höre ich auf, jetzt reicht's. Bist du dann privat und genießt den Garten oder hast du noch ein ganz anderes Projekt?
Schau, das ist das Lustige. Also erstens tue ich mal reisen, das habe ich schon gesagt, dass ich sehr gerne tue. Zweitens tue ich sehr gerne lesen. Ich habe da oben 5.000, 6.000 Gartenbücher und da kann man mal, wenn man da mal anfängt, nur so zum Durchschmökern, dann hört man eh nicht auf. Und was tue ich noch gern? Auch gern ein bisschen laufen. Das ist für mich wirklich die Entspannung, zum Beispiel auch auf den Gartenreisen. Weißt du, wenn du 30 Leute hast, 25, 30 Leute, die ständig was wollen von dir. Mhm. Und egal wo ich hinkomme, und wenn ich an die Bar nachgeht, will fragen. Und da gibt es so den Moment, wo ich sage, brauche ich Ruhe, dann laufe ich schon an und dann renne ich mal eine Stunde. Und dann komme ich zurück und denke mir, ah, warum fragt mich der? So ungefähr, weil du einfach entspannt bist. Also das ist dann sozusagen die wirkliche Leidenschaft. Ansonsten, mein Hobby ist reparieren. Ich bin ja viel unterwegs und meine Frau ist viel zu Hause und da kriege ich mir dann ganze Listen, was alles zum Herrichten ist. Das geht nicht, das geht nicht,
das wirklich
geht
wahr. Nicht. Das und das kannst du meistens.
Das mache ich alles, ja. Ich bin da sehr geschickt. Ja.
Aber das heißt, wenn man dir zuhört, du hast das Hobby zum Beruf gemacht.
So ist es. So ist es. Und das ist, ich sage mal, daher sehe ich es auch wirklich nicht als Arbeit. Das ist ja für mich das wirklich Interessante, weil viele sagen jetzt, ja, jetzt bist du alt, jetzt gehst du in Pension, was tust du dann? Sage ich genauso weiter wie bisher, weil ich habe jetzt schon mein Hobby zum Beruf gemacht und daher ändert sich nichts. Ich werde gewisse Dinge nicht mehr machen, was ich zum Beispiel lange Zeit gemacht habe, Vorträge in ganz Österreich, wo ich herumgefahren bin, tausende Kilometer und einmal in Thurn bin, einmal in Oberwart, einmal in Retz, einmal dort, das mache ich nicht mehr. Mhm. Nicht? Obwohl es manchmal noch passiert, aber nicht mehr ganz so.
Aber wenn du sagst, was nicht mehr passiert, was passiert denn in diesem Jahr so? Was sind denn die Highlights?
Also sicher mal die Gartenreisen, dann 20 Fernsehsendungen, die Sendung Natur im Garten mache ich ja seit fast 20 Jahren, so ist. 370 Folgen haben wir schon gedreht und sind noch immer ein Hit. Im Gegenteil, sind immer mehr geworden sozusagen vom Hit. Dann die Gartenreise-Reportagen, die wir natürlich auch im kommenden Jahr oder im heurigen Jahr machen. Und viele Pläne für den Garten. Wir haben das Gartenjahr, das Neue bereitest du ja als Gärtner immer im Herbst vor. Wir haben im vergangenen Jahr 18.000 Blumenzwiebeln gepflanzt. Und das sind die Momente, wo ich denke,
wann kommen die?
Wie kommen die raus? Wie schaut das aus? Was lassen die Wühlmäuse über? So weiter.
Ich habe von dir gelesen, jedes Paradies hat eine Schlange. Sind das die Wühlmäuse
bei dir? Das sind die Wühlmäuse, eindeutig.
Das ist aber ein schönes Zitat.
Aber ja? Das ist so, ja? Mhm. Ja, das sagen die Engländer immer.
Okay. Aber das ist nicht von dir. Irgendwo ist gestanden, das ist das Motto deines Lebens.
Ja, aber ja? Das ist so. Aber das habe ich übernommen, ja. Mhm.
Aber auch wichtig, oder? Dass es eine Schlange gibt, oder?
Ja, das ist mehr Fahrt. Das sage ich ja immer den Leuten. So wie manche sagen, warum muss Schnecken geben? Warum muss das geben? Warum das? Sag ich, ja, das gehört dazu. Wenn es nur Erfolg gäbe, dann wäre es langweilig. Mhm. Weil wenn alles, was ich angreife, sofort zum Erfolg wird, das wäre doch langweilig. Dieses Probieren, wenn ich da einen Samenkorn in die Erde lege, wie wächst das? Wird das was? Gescheitert. So, wieder probieren, anders probieren, nur einmal probieren. Und das ist ja das, was der Gärtner macht. Er macht ja das nicht einmal, sondern macht zweimal, dreimal, viermal. Er probiert es ja immer wieder und irgendwann klappt es oder er gibt dann irgendwann auf.
Das Spannende ist, zum Gärtner gehört ja nicht nur die Pflanze, sondern ja auch die Tierwelt. Ich war mal bei dir im Sommer und du hast wirklich immer geschaut, was für Vögel kommen gerade. Ja, ja. Und bei dir sind extrem viele Vögel. Ja, ja. Hängt das mit der Qualität des Gartens zusammen?
So ist es. Das ist genau das, was im Endeffekt dieses ökologische Gleichgewicht ausmacht. Wie wir da hergekommen sind, da war rundherum nichts. Mhm. Absolut nichts. Daneben war ein Fichtenwald, den es nicht mehr gibt. Das heißt, es waren keine Vögel, keine Gartenvögel da. Weil die Vögel, die im Wald sind, die kommen nicht raus. Die sind andere. So, und dann habe ich angefangen, den Garten zu gestalten. Wildsträucher, Hecke, viele Bereiche, wo ein bisschen Wildnis ist. Und jetzt habe ich im Garten, da war mal ein Ornithologe da, an die 20 verschiedene Vögel, die da bei uns im Garten sind.
Und das sind deine Mitarbeiter?
Die sind meine Mitarbeiter, das ist es. Ja. Im Winter dann fressen auf meine Kosten, weil da füttert ist. Aber da sind wirklich viele da, vom Specht angefangen bis zu allen Meisen der Welt. Und im Sommer oder im Frühling dann fressen sie meine Blattläuse.
Aber soll man auch für die Tiere so einen Garten anlegen?
Nein, das ist, wenn ich einen Naturgarten mache, dann kommt das automatisch. Mhm. Ich brauche nicht irgendwas für etwas machen, sondern ich mache einen Garten der Natur und dann kommt es automatisch. Da brauche ich gar nichts tun. Und das sagen ja viele, wie komme ich zu dem? Gar nicht. Egal wo das ist. Da gibt es so ein schönes Beispiel in London, mitten in London, Soho. Das war eine jener Stelle, wo die Raketen der Nazi eingeschlagen haben. Das war eine Wüste dort. Und die Bewohner rundherum haben sich das geschnappt und haben dort einen Garten angelegt, Phoenix Garden. Und das ist eine Oase der Natur, da gibt es alles, was es an Tieren gibt, sind aber alle zugewandert, einfach zugewandert. Und das muss man sich vorstellen in einer Stadt wie London, wo nichts rundum ist. Und das schaffen sie. Die haben dann eine Plakette sogar gekriegt, Natur im Garten Plakette.
Du, wie wichtig ist der Mensch für diesen Garten? Du sagst, der Garten will den Gärtner jeden Tag sehen. Was ist, wenn wir jetzt weggehen und der Garten bleibt? Was passiert in den nächsten Jahren hier?
Also in 5 Jahren ist er Urwald. Mhm. Das ist komplett zurückgewachsen. Das ist komplett zurückgewachsen. Das ist wirklich, also mit Sicherheit ein absoluter Urwald. Es sind viele der Pflanzen, die ich schätze, wahrscheinlich verschwunden. Mhm. Und das Ganze ist irgendwann ein Wald.
Aber die Natur wird ihren Weg finden.
Ist absolut.
Das Leben wird hier bleiben, oder?
Ja, es wird viel Efeu. Das Haus wird zurückgewachsen sein mit Efeu. Mhm. Und irgendwann ist nichts mehr zum Sehen.
Wenn du jetzt die Wahl hättest, weil du ja sehr viel gereist bist und sehr viele Flecken auf dieser Erde schon gesehen hast, wo würdest du dich niederlassen? Wieder hier am Attersee oder doch wo ganz woanders?
Das ist schwierig. Ich wollte am Anfang, wie die ersten Gartenreisen nach England gemacht haben, wollte nach England auswandern. Wirklich.
Es ist schon das Nummer 1 Paradies
für Gärten. Man merkt es schon.
Ja,
es ist schon große Liebe da.
Ja, nein, absolut. Es ist, also es ist egal, wo man hinkommt, es gibt wirklich wunderschöne Gärten. Italien zum Beispiel. Mein wirklich absoluter Favorit ist Ninfa. Ninfa, das ist südlich von Rom gelegen, ein Garten, der in einer ehemaligen mittelalterlichen Stadt, die 1700, irgendwo 1600, in Schutt und Asche gelegt wurde, ein Garten angelegt worden. Und da sind die ganzen Ruinen, die Paläste, die Kirchen, es waren 12.000 Einwohner dort. Und da haben sie einen Garten angelegt und da blühen dann die Magnolien neben dem halben Altarbild. Und also das ist ein Garten,
der kein
Gasel hat. Ja, das ist so toll. Ich sag, das ist für mich der eindrucksvollste Garten. Aber die schönsten gärtnerischen Gärten findest du in England. Mhm. Absolut. Mhm.
Das bringt mich natürlich zu King Charles. Du hast ihn ja getroffen,
ja,
und dich mit ihm ausgetauscht zum Thema Garten. Ja. Ist er wirklich so ein Gartenfreak?
Absoluter
Freak.
Das war, also wie ich ihn damals getroffen habe, das war, wie er mit der Camilla auf Staatsbesuch war. Mhm. Und da war diese Abschiedsparty in der britischen Botschaft. Und ich war eigentlich zugeteilt für die Camilla, muss ich auch sagen, weil das wird genau aufgeteilt. Da waren nur 40 Leute, die dort waren und jeweils in 5er Gruppen aufgestellt. Und ich war bei der Camilla zugeteilt und ich war der Erste, wie es gekommen ist. Und wir haben geplaudert und sie hat mir erzählt von ihrer Mutter, dass da gegartelt hat schon und dass sie auch wirklich Unkraut zupft. Wenn sie sich ärgert, dann geht es Unkraut zupfen. Dann habe ich ihr ein Buch geschenkt und so ist es weitergegangen mit und im Nebenraum ist der damals künftige König und der ist hier nicht. Und man denkt, so aus Hinrichtungen haben sie in England abgeschafft, ich gehe einfach rüber.
Hätte jemand versucht, dich aufzuhalten?
Nein, gar nicht, das tun es nicht, die Briten.
Okay.
Und nämlich sogar der damalige britische Botschafter hat zwar gleich gesehen, weil ich habe ein weißes Schüttel gehabt und die haben ein graues Schüttel gehabt, Namensschüttel, hat gleich gewusst, der ist falsch da, aber er kennt mich. Und dann haben wir geplaudert und wie wir so geplaudert haben, zack, stand er plötzlich vor mir. Damals Prinz Charles. Mhm. Und dann hat er geschaut, ob sie Austrian Television, und gesagt, was machen Sie da? Sag ich, ja, wir gesehen haben, wo es nur ums biologische Gärtnern geht. Und das war für ihn die Zündung. Und dann haben wir fast 10 Minuten geplaudert und dann haben wir gefragt, ob ich in Highgrove war, in seinem Privatgarten und was ich am schönsten finde.
Und bist schon dort gewesen?
Ja, 7-mal, 8-mal war ich schon dort. Und immer wieder, und er war toll.
Es hat sie eine ähnliche toll. Philosophie, würdest
ganz,
du sagen?
Ganz, wirklich exakt. Das war ja das Lustige. Wir haben zur gleichen Zeit im Prinzip mit dem begonnen. Mit der Natur und nicht gegen die Natur. Und er hat gesagt, die haben mich damals alle geglaubt, ich habe einen Vogel. Ich habe gesagt, ja, so ist es mir auch gegangen. Und darum, es war wirklich haargenau dasselbe. Mhm. Hat er gesagt, weitermachen.
Aber ist er einer, der wirklich im Garten dann nach wie vor steht? Jetzt weiß man es vielleicht nicht mehr. Aber,
Er tut es. Ich habe die damalige, also wie ich vor, was weiß ich, 4 Jahren, 5 Jahren, also wie er noch Prinz war, die Headgardenerin habe ich getroffen. Habe gesagt, na, tut er was? Sagt er, ja, er kommt. Wenn er oft von London rausgefahren ist, dann hat er, der fährt selber mit seinem Auto und dann fährt er bei der Garteneinfahrt hinein und gesagt, und dann sind meistens die Türen vom Auto offen und dann steht er schon im Garten und dann hat er die Schere in der Hand und
bevor er zum Haus raus, kommt.
Bevor er zum Haus kommt. Ja.
Das ist auch Leidenschaft.
Ist genau, nein, ich fast denselben Vogel wie ich. Ich muss aber aufpassen, wenn ich zurückkomme von einer Reise, dass ich vielleicht hereinkomme, zuerst zu meiner Frau Hallo sage und dann erst in den Garten gehe.
Weil, und nicht umgekehrt.
Ja, nicht umgekehrt. Weil sonst sagt sie mir, sag mal, was
ist mit dir? Da steht er schon draußen. Ja. Hast du diesen Vogel weitergegeben? Du bist Vater einer Tochter.
Ja, sie sucht noch den grünen Daumen.
Sie sucht ihn. Glaubst du, wird sie ihn jemals finden?
Ja, es könnte sein, aber ich glaube nicht. Sie ist zwar, ich habe das zweite weitervererbt, sie ist Journalistin. Und mit Herz und Seele und schreibt nur viel schöner wie ich. Also ich schreibe, ja, ich schreibe gern und schön, aber sie schreibt einfach Wahnsinn. Und sie, das hat es, aber das Gärtnerische, also wenn ich in ihre Wohnung komme und mir die Blumen anschaue, dann sage ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist gescheiter, wir kaufen Plastik oder Seiden.
wo wir schon bei einer unserer letzten Fragen wären, nämlich bei Don'ts im Garten. Was ist denn so absolut ein No-Go? Was magst du gar nicht?
Kiesgärten, nämlich Kies, die falschen Kiesgärten, so wie es jetzt teilweise bei Vorgärten ist, wo es auf die Erde eine Folie drauflegen und dann ein Kies drauf und dann stellen sie einen Blumenstock hin, meistens eh schon aus Plastik.
So wie ein Grab.
Ja, wie ein Grab, oder? Ja, gesagt. Und das ist das absolute No-Go, wirklich absolute No-Go. Und ich sage, die Leute verstehen nicht, was sie damit anrichten. Sie glauben, das ist schön, sie glauben, es muss alles sauber sein. Und das ist wirklich falsch. Lasst ein bisschen Unordnung zu, ihr habt im Leben auch nicht lauter Ordnung, und genau das ist das, was sie nicht kapieren. Die Natur macht sich das, was sie braucht, selbst. Du brauchst nichts tun. Und das ist für mich wirklich ein absolutes No-Go. Absolut. Mhm. Und was ich nur sage, also Gärten, wo es so fein und sauber geschnitten ist, sagt man immer von England, nicht, dass die so perfekt sind. Nein, das stimmt nicht. Rund ums Haus, ja, das ist eh okay. Aber dann haben so viel Natur wie sonst nirgendwo auf der Welt.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, es war wirklich ein interessantes Gespräch. Wir haben
viel gelernt.
Sehr viel gelernt. Nett wieder diese Runde wieder hier. Und wir werden ein bisschen was mitnehmen. Danke, lieber Karl.
Vielen Alles Dank. Alles Gute. Und wie hast du schön am Ende? Viel Spaß beim Garteln.
Nett wieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.